Minibar-Geständnisse aus Zimmer 101. Carsten Karat im Gespräch mit Dietmar Müller-Elmau.
Guten Morgen, liebe Zuschauer. Wie immer habe ich einen ganz besonderen Gast Ihnen mitgebracht. Heute habe ich einen Gast Ihnen mitgebracht, der von sich selbst behauptet, er sei gar kein Hotelier, obwohl er vielleicht das beste Hotel in Europa führt. Ein Mann, der sehr tiefgründig ist. Die Zeit heute wird nicht ausreichen, in alle tiefen Gründe zu schauen, aber ein bisschen werde ich es versuchen. Herzlich willkommen, Dietmar Müller-Elmau.
Danke für die Einladung.
Ich bin sehr froh, dass du meiner Einladung gefolgt bist. Dietmar, wir hatten einmal ein Gespräch bei dir in deinem wunderschönen Hotel, in dem du mir erzähltest, dass du zwar in Cornell studiert hast, dort, wo alle großen Hoteliers irgendwann mal studieren sollten, aber gar nicht vorhattest, Hotelier zu werden.
Nee, ich wollte eigentlich nur meinen Master machen. Und das hat mich unheimlich gelangweilt, ganz ehrlich gesagt. Deswegen habe ich mich auf Computer Science spezialisiert.
Das kann man ja auch mal machen.
Und dann wurde ich auch gleich Teaching Assistant nach einem Monat. Und habe in der Hotel School die Computerkurse unterrichtet.
Nein.
Und damit im Grunde genommen die Grundlage für meine spätere, nicht geplante Karriere gelegt. Ja.
Das heißt, du hast in Cornell gar nicht Hotelmanagement studiert?
Ich habe nur die Minimumkurse gemacht, die notwendig waren. Und dann habe ich mich voll auf Computer Science konzentriert. Und das ist das Tolle in Amerika, dass sie dir diese Möglichkeit geben, auch unter einem Master in Hotel School, Master of Business Administration, was ganz anderes zu studieren. Ich war auch in Philosophie und in Geschichte und allen möglichen Sachen. Und das war einfach für mich eine Offenbarung. Und ich hatte keine Ahnung von Computer. Ja, ich war völlig verloren. Die ersten 3 Stunden im Kurs, ich habe nichts verstanden. Und ich dachte, was ist denn das? Ich kann doch nicht so dumm sein. Ja. Und dann bin ich in die Bibliothek, im Computercenter, habe mir das Buch geholt, ein Wörterbuch. Mein Englisch war nicht gut genug. Habe mich 3 Wochen lang alleine durchgeackert durch das Buch, kam zurück und wurde sofort Teaching Assistant.
Verrückt.
Bis Amerika.
Wie lange hast du in Amerika gelebt?
Ich habe 2 Jahre da gelebt und dann habe ich nachher auch in Amerika gearbeitet, natürlich.
Einige der Zuschauer wissen das, ich glaube viele nicht. Du bist so ein Urvater des ITs, du bist so der Vorläufer von Steve Jobs. Ich weiß, du wirst es jetzt wieder relativieren. Aber du hast etwas geschaffen, das schon unsere Welt verändert hat. Du hast nämlich in der Hotelwelt zum ersten Mal ein digitales System eingeführt.
Ja, also mit Fidelio waren wir sehr schnell Weltmarktführer. Opera, Fidelio und Opera. Und Opera ist heute Oracle.
Ja.
Und jetzt geht es ihnen wieder langsam besser. Und
du bist derjenige, der Fidelio gegründet hat.
Ja.
Und erzähl mir, wie kam der Name zustande?
Ich liebe Oper und ich hatte ein One-Man-Show. Ich war ein One-Man-Show-Programmierer. Ich hatte kein Geld. Ich hatte schon 3 Kinder. Ich musste irgendwie überleben. Okay. Und ich hatte für die größte Opernagentur in Europa eine Software entwickelt. Eine Artificial Intelligence Software.
Wann war das?
1986.
Artificial Intelligence.
Die mussten wissen, wenn die eine große Opernproduktion an der Met in New York haben und da fällt einer aus, wer kann diese Stelle füllen? Wer passt mit Domingo zusammen und dem und wer und wie schnell ist der da? Wo ist der gerade? Also wir wussten, wo alle Sänger der Welt sind, was sie können, mit wem sie nicht können, mit wem sie gut können und so weiter, was sie kosten. Und die Agentur ist die Nummer 1 und die war durch diese Software unschlagbar. Und dann haben die deutschen Opernhäuser, es sind 80 Opernhäuser, gesagt, sie wollen auch diese Software haben. Und für dieses Projekt habe ich dann den Namen Fidelio genommen. Aber da kam die Hotellerie dazwischen, ungeplanterweise. Und es hat hier in Zürich begonnen, im Eden Olac.
Erzähl, wie begann das?
Es begann so, dass das Hotel Traube Tonbach, was du kennst, der rief mich an und sagte, er hätte gehört, ich wäre nicht mehr in der Hotellerie, aber ich hätte EDV. Und er braucht dringend ein Gäste CRM, ein Customer Relation Management Programm.
Er das hieß damals aber noch nicht so.
Oder? Nee, das hieß Gästekartei.
Gästekartei.
weil er hat keine Informationen über seine Gäste, alles im Papier, er kommt nicht dran, er weiß nicht, was los ist. Und ich wollte nichts mit Hotels zu tun haben. Ja, ich war, um Gottes Willen. Hotels, die können nicht abstrakt denken, die ändern jeden Tag ihre Meinung und die zahlen nie die Rechnung, weil sie sagen, es funktioniert nicht. Also bitte nicht, ich habe keine Zeit dafür. Und er hat mir 10.000 D-Mark geboten, wenn ich das Programm für ihn mache.
Das war viel Geld damals.
Das war für mich unendlich viel Geld. Und ich dachte, ich muss dieses Geld kriegen, aber ich will, dass er mich nie wieder anruft danach. Und dann ist mir in dieser Not eingefallen, wie ich so machen kann, dass er selber alles jeden Tag ändern kann. Datenbank, Screens, Reports, alles. Und das habe ich hingebracht und der war so weg und hat dann die Swiss Deluxe Hotels eingeladen mit Hotelfachschule Lausanne, um sich das anzuschauen. Er hätte was sie noch nie gesehen hätten. Da kamen 30 Schweizer Hoteliers in die Traube Tonbach, setzten sich vor diesen kleinen Bildschirm und jeder konnte ändern. Und du weißt, die Schweiz, jeder ist der Papst und jeder ist anders und morgen wieder anders. Der Wettbewerb ist unglaublich. Die waren so begeistert, haben mich eingeladen zur Hoteliersversammlung in Bern, Jahresversammlung. Ich sollte da einen Vortrag halten. Und ich hatte ja nur die Idee und ein winzig kleines Programmchen, ja, nur das Prinzip, die Sprache. Dann habe ich 20 Minuten einen Vortrag gehalten, da kam eine Abstimmung, alle Schweizer Hotels müssen diese Software nehmen. Und da bist du verrückt, da hat ja nichts. Da war eine große Interhome AG, die hatte 10 Kette und Chalets, sagte, ihr seid verrückt, der hat ja gar nichts. Ich gesagt, okay, du kriegst 200.000 Franken, du hast 4 Monate Zeit, das muss im Ethno-Lac installiert werden als erstes Hotel. Und wenn du es nicht schaffst, zahlst du die 200.000 zurück plus 200.000 Vertragsstrafe.
Und darauf hast du dich eingelassen?
Und darauf habe ich mich eingelassen. Gegen den Rat meines Freundes und Anwaltes.
Und 200.000 Franken waren ja damals wahrscheinlich für dich eine...
Das war. Und mein Freund hat gesagt, vergess die Oper. Da sage ich aber nicht den Namen. Und dann habe ich Fidelio gegründet. Und dann bin ich gleich, als mein erster Akt war, weil ich musste ja dann mit Telefonsystem und Türsystem und das, ich hatte ja keine Ahnung, ja. Und dann bin ich gleich nach Amerika, nach Las Vegas, war die größte Computermesse, Comdex. Und da bin ich an die verschiedenen Stände, Microsoft, Ashton Tate war damals Nummer 2. Habe ich den Chefentwickler, möchte ich sprechen. Und den habe ich überredet, nach München zu kommen, zu einer One-Man-Show-Company. Und das ist mir gelungen. Und dadurch, dass ich den hatte, wollten alle Top-Programmierer nach München kommen. Ich hatte die besten Leute. Und dann bin ich mit dem nach Zürich und dann haben wir bei der Telekom, Swiss Telekom gesessen und versucht, das mit der Telefonfirma zu kommunizieren, was damals noch keiner gemacht hatte. Das hat nicht funktioniert, das war unheimlich schwierig. Und nachts um 10 haben wir es geschafft, nach 12 Stunden. Und dann wusste ich, es gibt keine Grenze. Und die Sprache, mit der ich programmiert hatte, der hatte diese Sprache erfunden. Ich wusste also, wenn irgendetwas ein Hotelier uns was fragt, was wir nicht können, ändere ich die Sprache. Und deswegen, wir konnten alles. Und dann war das Ethno-Lac das erste Hotel, Grand Victoria Jungfrau das zweite. Auf dem Weg nach Peninsula Hongkong habe ich Mandarin Oriental unterschrieben beim Wachtweitel, dann Peninsula Arman Resorts, Shanghai, es ging durch die Decke.
Du hast zweimal jetzt gesagt, du hattest eigentlich keine Ahnung.
Nee.
Was sind denn die wesentlichen Fähigkeiten aus deiner Sicht, um ein erfolgreicher Unternehmer zu sein?
Also ich bin paranoid. Du musst immer den Ohr ab.
Ich würde dir gerne widersprechen, aber ich lasse es einfach mal so stehen.
Nein, ich sehe immer den Abgrund. Es ist alles existenziell. Aber nicht nur als Unternehmer, auch politisch. Ich sehe überall Gefahr und Bedrohung. Und das Schlimmste für mich ist, wenn ich keine Gefahr sehe, wenn ich selbstgefällig oder selbstzufrieden bin. Das ist die größte Gefahr. Und ich glaube, man muss als Unternehmer eine Vision haben, die andere begeistert, damit man überhaupt, man kann ja alleine gar nichts, ja, man braucht, wie hätte ich diesen Typ gekriegt, ja, der fand diese Idee, dass er durch die ganze Welt reist, ich habe dir vorhin von meiner Tochter erzählt, die deswegen in die Hotellerie will, weil sie die Welt kennenlernen will, ja. Und für mich ist es eigentlich, es ist ein Zufall, dass ich in die Hotellerie gekommen bin durch diese Software, aber andererseits war es ein Traum, weil ich dadurch die Welt kennengelernt habe, wie ich sie sonst nie kennenlernen würde, ja, politisch, ökonomisch, kulturell und so weiter. Und ich glaube deswegen, man muss eine Vision haben, um Leute begeistern zu können. Und dann musst du das Talent haben, den Menschen maximale Freiheit geben zu können, damit sie ihr Potenzial entfalten können.
Ich glaube, du bist ein Anarchist tief im Herzen.
Das stimmt, ja. Weil nur wenn du Anarchist bist, bist du auch kreativ. Und wenn du in einer Softwarefirma arbeitest, wo jede Woche mehr Leute neu kommen, als schon da sind, dann hast du diese Start-up-Mentalität und die ist unheimlich kreativ, ja.
Ich habe dich seit einigen Jahren natürlich beobachtet, auch durfte ich immer wieder bei dir Gast sein und deine Führung habe ich beobachtet. Ich stelle dir eine Frage, die oberflächlich betrachtet wahrscheinlich verrückt ist, aber ich glaube, mit dieser Frage dich ein bisschen locken zu können. Sähst du Chaos?
Ja, ich liebe Chaos, weil ich dann im Chaos muss ich mich damit auseinandersetzen. Das regt mich an, ja. Wenn etwas geordnet ist, dann ich hasse nichts mehr als Wiederholung desselben. Und zum Beispiel, es gibt in der Musik einen berühmten Komponisten, Philip Glass, da klingt fast immer Wiederholung. Und er sagte, es gibt keine Wiederholung in der Musik, weil wenn du genau hinhörst, hört sich jedes Mal alles anders an. Und ich würde am liebsten jeden Tag alles neu erfinden und alles in Frage stellen. Und insofern, wenn du eine feste, rigide, also das haben wir immer schon, also das Schlimmste, was man mir sagen kann, das haben wir schon immer so gemacht.
Dein Haus ist das Zuhause von vielen großen Künstlern, von wesentlichen Politikern. Du hast zweimal den G7-Gipfel ausrichten dürfen. Ich glaube, das gab es nirgendwo auf der Welt. Nee. Und wahrscheinlich wird es irgendwann noch mal ein drittes Mal geben. Vielleicht haben wir dann Glück und wieder, es wird wieder ein G8 geben, weil es dann vielleicht wieder Frieden wird. Du bist auch ein sehr politischer Mensch. Das hat was mit deiner Historie zu tun, das hat aber auch was damit zu tun, dass du dich mit Dingen kritisch auseinandersetzt. Ich war vor kurzem bei dir zu Gast. Danke nochmal für diese wunderschönen Tage. Und was mich bekommen geheißen hat, war die israelische Flagge. Nun kenne ich natürlich ein Stück weit deine Historie und die Historie deiner Vorfahren. Mhm. Gleichzeitig leben wir in einer sehr wohl chaotischen Welt. Mhm. Ich kenne keinen Hotelier, der sich politisch äußert, außer dich.
Deswegen haben wir zweimal den G7 gehabt. Ich war schon immer politisch. Ganz Elmau ist für mich ein politisches Projekt. Aber mir geht es nicht um Israel oder um Deutschland oder um Geschichte von Deutschland. Mir geht es um Freiheit. Mein ganzes Leben, seitdem ich, solange ich denken kann, gibt es für mich eine Priorität. Freiheit ist das Allerwichtigste. Ich habe mir von meinen Eltern nichts sagen lassen, was mich nicht überzeugt hat. Ich habe da nur als Kind drauf bestanden. Und das, weil mir die Freiheit so essentiell ist, weil ohne Freiheit alles nichts ist, engagiere ich mich politisch. Und gerade in der Hotellerie, wo du die Freizeit, die wertvollste Freizeit, die wir haben, wo die Freiheit die Grundlage von allem ist, von Kunst, von Kultur, von Unternehmertum, egal was du siehst, ja, habe ich mich immer für die Freunde der Freiheit eingesetzt und gegen die Feinde der Freiheit. Die erste Konferenz, die ich in Elmau machte, 98, die jüdische Moderne als politische Theologie in einem Hotel. Die zweite Tagung war Globalisierung ohne Migration. Wir waren der Initiator der Green Card-Debatte. Die Ethik der Gentechnologie. Wo sind die Grenzen der Freiheit? Die Freiheit des anderen ist immer die Grenze meiner Freiheit. Das war immer der Kern. Und wir waren in der Mittelpunkt der Medien. Wir haben eine Medienpräsenz gehabt, wie es kein anderes Hotel hatte. Dann kam 9/11 in Amerika. Konferenz Saudi Arabia, the problem, Iraq, the solution, Fragezeichen, Amerika, Europa, wie arbeiten die zusammen? Worum geht es eigentlich? Und insofern habe ich habe immer die Hotellerie als den idealen Ort gesehen für die politische Debatte. Weil du brauchst eine sehr entspannte Atmosphäre, um dich mit der Welt auseinandersetzen zu können. Und die Freunde der Freiheit einzuladen und zu überlegen, wie können wir die Freiheit verteidigen? Wie können wir die Demokratie verteidigen, die unter Bedrohung steht in Deutschland? Ich mache dieses Jahr die vielleicht größte Konferenz in Deutschland, die wichtigste zum Thema Demokratie und Freiheit, mit den ganzen Verfassungsrichtern aus Deutschland, aus Österreich, Politologen aus Amerika, aus Israel, aus Polen, aus Frankreich. Also der Who's Who, ja, hat kein anderer hingekriegt. Warum sagen die sofort ja? Der Präsident des Bundesverfassungsgerichts. Ich rufe den an, er sagt sofort ja. Die wollen alle nach Elmau, weil es ein schönes Spa hat. Weil es ein gutes Essen gibt.
Ist es so einfach?
So einfach
ist es. Ich glaube nicht.
Doch, so einfach ist es. Aber Sie wissen auch, dass es ein existenzielles Bedürfnis für mich ist. Ich mache das nicht zur Unterhaltung der Gäste. Ich mache es alles nur für mich. Ich bin reiner Egoist. Und warum habe ich mich damals mit, warum Israel und diese Auseinandersetzung? Für Juden, die ständig in Bedrohung leben, solange sie praktisch sind, ist die Freiheit die Grundessexistenz und Toleranz, ja? Und es gibt andere, ob das jetzt im Iran ist oder du weißt, brauche ich jetzt alle nicht nennen, die nicht unbedingt die Freunde der Freiheit sind, ja? Die Diktaturen sind, die Andersdenkende umbringen und so weiter.
Die nur an der Macht bleiben, genau, weil sie die Freiheit annehmen.
Putin und so weiter, Xi Jinping und so weiter, ja. Und wir sind unter Druck und die unterstützen auch die Feinde der Demokratie in unseren Gesellschaften. Und zufällig hat sich für dieses Thema Freiheit, haben sich auch die Juden interessiert. Und so waren immer wahnsinnig viele Juden in Elmau aus der Hebräischen Universität. Wir waren praktisch, und ich habe Elmau zu meiner privaten Uni gemacht. Ja, ich habe die besten Philosophen, Historiker, Wissenschaftler eingeladen, um meine Frage, wie kann ich die Freiheit verteidigen? Und warum ist sie gescheitert in Deutschland? Nicht, wie sie gescheitert ist. Warum in Deutschland? Warum nicht in der Schweiz? Warum nicht in Schweden? Das hat mich immer fasziniert. Und ich hatte nie eine Antwort auf das Warum. Es gab viele Antworten auf wie. Und dadurch haben sich natürlich ganz enge Freundschaften und Beziehungen gebildet, die mir sehr am Herzen liegen. Es ist auch familiäre Bedingungen. Und ich muss eine Position beziehen. Ich konnte bei Hitler auch nicht sagen, naja, man muss neutral sein. Das geht da nicht. Ja? Es gibt auch in der Ukraine, ich kann nicht neutral. Wo die Ukraine anfing, war die ukrainische Flagge da. Wir waren das erste und der einzige Ort bisher, wo wir ukrainische und russische Autoren vor 2 Jahren nach Elmau eingeladen haben, auf eine Bühne. Die waren alle im Exil und konnten ja sonst nicht sprechen. Aber es war der Who's Who da, ja? Das hat kein anderer geschafft. Warum sind die Ukrainer, die sonst nicht mit den Russen auf eine Bühne nach Elmau gekommen? Das war. Ich habe eine große Tagung gemacht, das ging über Judentum und Islam.
Ja.
Wir waren die Ersten und die Einzigen bisher, die es geschafft haben, die Top-Intellektuellen aus der arabischen Welt und der jüdischen Welt in Elmau zusammenzubringen. Warum Elmau? Warum nicht woanders? Nicht in Israel, nicht in Amerika, nur, nicht in der Schweiz. Und dann war die Tagung, fing an, und die Araber haben eine Liebeserklärung an die Juden abgegeben, weil die haben so viel gemeinsam. Juden und Araber haben viel mehr gemeinsam.
Da liegen 3-4% in der Religion auseinander, ansonsten ist es
viel mehr gemeinsam als im Christentum, ja? Und da war eine Liebeserklärung, und die Israelis und die Juden haben es gar nicht so richtig verstanden und waren erstmal also überrascht, ja? Und dann kam der Direktor von Yad Vashem, der Gedenkstätte, und hielt einen Vortrag. Es war gerade 9/11, Osama Bin Laden. Und potenziell jeder Muslim könnte ein Bin Laden sein und was ich was. Und da war also ein Schock. Und die Tagung fiel fast auseinander nach dem ersten Vortrag. Und dann gingen die einen in die eine Lounge und die anderen in die andere Lounge. Und ich ging hin und her und sagte, nein, bricht. Und wenn ihr nicht reden könnt, dann lassen wir es halt bleiben. Nein, wir müssen irgendwie einen Weg finden, dass wir reden. Da sage ich, warum müsst ihr reden? Das Spa ist so schön.
Also, es ist wunderschön zu sehen, dass du die trivialen Dinge nutzt, um
genau.
Die großen Dinge zu bewegen.
Genau, ich nutze das, ich baue dieses Bar. Das ganze Hotel dient der Kultur, der Musik, weil was ist das Leben ohne Musik, ja? Was ist das Leben ohne Literatur? Aber was ist das Leben ohne Freiheit? Und deswegen ist die Bedingung der Freiheit, das Politische, für mich das Grundlegende für alles.
Nun hast du mit der ukrainischen Flagge damals schon ein Statement gemacht, jetzt mit der israelischen Flagge. Wie reagieren denn die Gäste darauf, wie die Israelis darauf reagieren, kann ich mir vorstellen. Die kommen und freuen sich, wie viele arabische Gäste darauf reagieren, kann ich mir auch vorstellen.
Wir haben arabische Gäste, aber nicht so viel natürlich wie in der Schweiz. Ja, das haben wir aber schon nie gehabt. Ja. Aber ich habe unheimlich viel ich habe das nicht erwartet, weil ich mache es auch nicht, weil ich irgendwie mache.
Ja, also bist sicher kein Opportunist.
Genau, ich bin so, wie ich bin und ich mache nichts und damit die Leute, ich mache nichts zur Gefälligkeit, ja. Außer dass das Bar und das Essen muss natürlich gut sein. Aber ich bin überrascht, ich kriege jeden Tag unglaublich positive Reaktionen von deutschen Gästen. Und ich bin ganz baff, natürlich von Israelis, ja, von ganz vielen. Und für die, weil die fühlen sich alleingelassen. Sein Antisemitismus wie noch nie zuvor. Alle reden nur über Israel. Jetzt diese Bilder, ich war ja da in Israel, ich war in diesen Orten. Ich habe mit Geiseln gesprochen, ich habe mit Überlebenden gesprochen, ich habe Verwandte. Es ist unvorstellbar, was da passiert ist, ja, die Grausamkeit. Und deswegen... alle reden aber nur über Gaza und das ist furchtbar, was in Gaza passiert. Und ich bin kein Freund von Netanyahu. Ich halte den für absolut, der ist mitschuld an der Sache, ja. Weil er hatte keine Abschreckung. Wenn das Militär da gewesen wäre, wäre nichts passiert. Aber er hat sie abgezogen, weil es nicht seine Wähler waren. Das waren alles Friedensaktivisten, ja. Und die haben die alle umgebracht.
Er kämpft natürlich vor allem um
sein eigenes Überleben. Er will nicht ins Gefängnis. Genau. Und die Hamas? Ja. Lässt die Geiseln nicht frei, weil das ihre einzige Lebensversicherung ist. Die zwei brauchen sich, das ist furchtbar. Es ist eine furchtbare Situation, ja. Aber man darf nicht vergessen, wo es angefangen hat. Und jetzt haben die zum Beispiel heute bei den Verhandlungen, die Israelis haben alles konzidiert, aber gesagt, wir können nicht konzidieren, dass wir nie wieder gegen euch kämpfen. Außer ihr würdet auch sagen, ihr kämpft nicht mehr gegen uns. Die haben ja ständig Raketen. Gestern haben sie einen Grenzposten überschossen, wo die Hilfsgüter durchkommen, haben 11 israelische Soldaten verletzt und getötet. Und die Hamas sagt, nee, wir machen das immer wieder, aber ihr dürft es nicht. Das geht nicht.
Das ist irre, ja.
Und ich muss halt in so einer Situation, gerade mit der deutschen Geschichte, wo wir sagen, Israels Sicherheit ist unsere Staatssicherung, was ein Blödsinn ist, weil wir können die Sicherheit nicht garantieren. Und ich sage allen, denen, die Israel kritisieren, habt völlig recht, und nirgendwo gibt es mehr Kritik an Israel als in Israel. Aber wer Israels Sicherheit nicht garantieren kann, hat kein Recht, es zu kritisieren.
Nun sind wir ja selbst einschränkend in der Weltpolitik gewesen, was das Thema Freiheit angeht. Also nicht wir beide, aber das deutsche Volk. Mhm. Und ich bin nicht sicher, ob der Spruch stimmt, Geschichte wiederholt sich nicht, oder ob es ist, dass Geschichte sich immer wiederholt. Ich bin nicht sicher, was von beiden richtig ist oder was wichtiger ist.
Ich habe größte Sorge. Meine größte Sorge gilt in Deutschland. Hinaus. Und deswegen diese Konferenz über Demokratie in Krisenzeiten. Meine Tochter zufällig, die ist Verfassungsrechtlerin, leitet das Thüringen-Projekt. Das sind Verfassungsrechtler in Berlin, die versuchen rauszufinden, was passiert, wenn die AfD an die Macht kommt. Und sie hat das neulich dem Kanzleramt vorgestellt und die schlackern mit den Ohren. Du hast jetzt gestern gelesen, da ist ein Politiker zusammengeschlagen worden.
Ein 17-Jähriger hat ihn verprügelt.
Und es ist, genau, und es passiert in Buchenwald, werden Touristen verprügelt und so weiter, und die Polizei greift nicht ein.
Warum ist das so? Dass mich diese Frage, ist ja sehr oberflächlich.
Es gibt in Deutschland schon immer einen Bodensatz von Nazis, ja?
Ich komme darauf, meine Frage ist, warum greifen wir nicht ein? Warum lassen wir immer mehr zu?
Ja, wir lassen die Feinde der Demokratie in das Parlament, damit die dort das Parlament abschalten. Ja. So wie bei Hitler. Ja. Genau das Gleiche wird wieder passieren. Alle wissen, ich hatte neulich mit Laschet gesprochen, war gerade in Elmau, wir haben diese Besucher jetzt auch.
Der hat sehr gewonnen hat, finde ich,
im letzten Jahr. Ja, weil er da eine eindeutige Position und den Leuten erklärt hat, wie schnell das geht.
Ja.
Die ersetzen den Polizeipräsidenten, da brauchst du niemanden fragen, den Verfassungsschutzpräsidenten, die Polizei greift einfach nicht mehr ein.
Ja.
Es wird die FDP unter Beobachtung gestellt, sie werden verprügelt und die Polizei macht nichts. Ja? Du hast dort einen Treffpunkt der Rechtsradikal und die Leute werden finanziert von Putin und die Chinesen mischen auch mit. Und der Höcke ist ein eindeutiger Nazi, ja? Und darf so jemand überhaupt gewählt werden, ist so eine Frage. Und ist Freiheit, es ist wieder eine Abgrenzung, ja? Da hast du das Wahlrecht weg. Also das sind komplizierte Fragen und natürlich macht die Politik viele Fehler, dass sie überhaupt solche Stimmen kriegen. Zum Beispiel in Deutschland, wenn sie das Heizungsgesetz, war so ein Murks. Ohne das Heizungsgesetz hätte die AfD sich nicht verdoppelt.
Lass uns, ja, es war ein Murks. Und lass uns mal kurz über Höcke und über die Auswüchse der Politik reden. Auch da bin ich im Zweifel. Natürlich ist das ein Ergebnis aus dem Dritten Reich, dass wir das Wahlrecht, das Presserecht, die Freiheit schützen.
Ja.
Gleichzeitig ist es ja ein Schutz für die Menschheit und nicht für das eigentliche Wahlrecht. Also wir wollen ja uns schützen. Und das Wahlrecht ist ja in dem Fall nur ein Mittel zum Zweck zum Schützen. Wenn wir aber das Wahlrecht so schützen, dass der Mensch hinten verletzt wird, dann ist das ein Absurdum
gefühlt. Und das ist so ein Mittelpunkt der Debatte, die wir im Dezember machen, ja. Und das Interessante ist, wir haben das Programm, wir haben nur mehr gesagt, wer alles kommt. Ja. Du kannst dir gar nicht vorstellen, was Leute sich anmelden. Und unsere Gäste sind auch politisch. Die meisten sind Unternehmer. Ich war jetzt gerade bei der Deutschen Bank, die Top-Unternehmer in Deutschland, die größten Kunden. Es ging nur um Politik den ganzen Tag. Die Leute beschäftigt das, weil sie wissen, es ist für unser Unternehmertum essentiell, für unseren Wohlstand essentiell, für unsere Freiheit. Alles hängt an der Freiheit. Und die sehen, da ist eine Gefahr. Und wenn in solchen Ländern wie Thüringen, wenn du da eine AfD hast, dann kriegst du keine ausländischen Fachkräfte. Was machen die Hoteliers, wo wir von noch mehr als alle anderen davon abhängig sind? Das ist eine Katastrophe.
Das ist ja eine der Debatten auch in der Thüringer.
Fremdenfeindlichkeit geht nicht.
Ja, in der Thüringer Hotellerie. Also auf der einen Seite wollen wir Gäste aus dem Ausland, aber keine Mitarbeiter.
Genau.
Also das ist ja widersprochen.
Ja. Und die Krankenhäuser, es funktioniert ja nichts mehr ohne das. Wir haben keine Zukunft ohne das. Ja. Und wir müssen gastfreundschaftlicher werden. Und
gleichwohl müssen wir uns, glaube ich, den Vorwurf schon gefallen lassen in beide Richtungen, dass uns die Integration nicht wirklich gut
gelingt. Nein, genau, weil du konntest nur illegal nach Deutschland kommen und nicht legal. Ich habe seit 25 Jahren, ist das mein zentrales Thema. Ich bin in der Gesetzgebung involviert, bis ins letzte Satz, ja, bei dem jetzigen Gesetz, bei dem vorigen Gesetz. Und ich kam daher, wo ich Fidelio verkauft habe. Ich bin ausgewandert mit Fidelio 1993 nach Amerika, weil ich keine Green Cards bekommen habe für einen serbischen Professor, der Flüchtling war. Und der Stoiber konnte mir damals kein Visum geben, sagt, das geht nicht. Und er hatte zwei kleine Kinder. Und deswegen habe ich Fidelio, 400 Leute Programmierer von München nach Florida geholt, ja. Und du siehst, was rausgekommen ist. Und von denen ist keiner zurückgekommen. Die sind alle Amerikaner geworden. Und Oracle, das ist das Herz von Oracle. Und dann habe ich gedacht, das darf doch nicht wahr sein, dass wir gegen unsere eigenen Interessen so arbeiten. Und dann habe ich mich engagiert. Deswegen diese Tagung Globalisierung ohne Migration. Und das ist so, ich habe immer die Auseinandersetzung mit der Geschichte, mit der aktuellen Politik verknüpft. Und jetzt müssen wir das Bewusstsein schaffen, dass Gefahr droht. Und wir sind da zu selbstgefällig. Ja, es läuft schon irgendwie alles und so.
Ja, das ist dieser lapidare Satz, wir schaffen das schon.
Wir schaffen das schon, ja.
Der war,
und das geht nicht.
Der größte Problem.
Und ich habe zum Scholz gesagt und Merkel, wir kriegen die Illegale auch nicht unter Kontrolle, wenn wir nicht die Legale schaffen.
Ja. Und führst du eine Diskussion auf sehr akademischer Ebene?
Nee, politisch.
Ja, aber sie ist natürlich ein Stück weit auch...
Ja, historisch-akademisch, ja.
Genau. Und diese historische Akademie, die du immer reinbringst, die macht es auf deiner Ebene relevant. Mhm. Wie kriegen wir das jetzt... Wie sagst du, wie es ist, ins einfache Volk übersetzt?
Ja, das ist ja das durch die Gesetze, durch diese Einwanderungsgesetzgebung und indem wir mit Leuten sprechen. Und ich habe ja direkt, wir haben viele Flüchtlinge aufgenommen aus der Ukraine, aus Syrien, aus Afrika. Wir haben hier diese in unserer Küche mit den Köchen, ja. Wir haben 20 Köche aus Asien inzwischen. Gott sei Dank, ich könnte zumachen ohne die. Und es ist schwierig genug gewesen, die zu bekommen. Also erst wollte ich Programmierer, jetzt brauche ich Köche und jetzt brauche ich Therapeuten und Service. Wir müssen international werden. Die Schweiz hat einen riesen Wettbewerbsvorteil, weil sie viel offener ist. Obwohl wir unsere besten Thai-Köche nach 4 Jahren wegschicken mussten, weil sie nicht bleiben durften, weil das Visum nicht verlängert wurde. Und die sind der Chefkoch vom Birkenstock vom Spices, unsere beiden Thai-Zwillinge. Und unseren super Sushi-Star...
Haben gerade den zweiten Stern bekommen.
Ja, und unser Superstar Sushi-Chef habe ich vor 3 Monaten ins Birkenstock geschickt. Birkenstock, wir sind der Ausbildungsbetrieb für das Birkenstock. Unsere besten
Köche. Der nächste Woche da, ich werde nachschauen.
Genau, rede mit denen. Ja. Ja, und der Werle kommt zu uns und interviewt die und ich bringe ihn hin. Und wir sind froh, damit die nicht wieder zurück. Die wollen nicht zurück, die wollen hier bleiben, ja. Und ich habe gekämpft und ich war der Vorkämpfer auch bei der ganzen, wir haben ja einen Verband gegründet in Deutschland mit Hotels, gerade um das Thema Zuwanderung als zentrales Thema, ja. Da haben wir jetzt schon ganz viel erreicht und wir haben nur noch eine kleine Hürde. Und das hat der Scholz, weiß genau, dass das die Hürde ist. Die verlangen Deutschkenntnisse, bevor du kommst. Und ich habe gesagt, nein, Englisch. ist erstmal wichtig.
Du, das fällt mir hier in der Schweiz auf. Wenn ich hier in Restaurants essen gehe, gute Restaurants, dann werde ich zu 30%, 40%, 50%, ich kann es nicht genau sagen, aber sehr häufig in Englisch angesprochen.
Heute Morgen mein Frühstück, nur Englisch.
So. In Deutschland ist das sehr schwierig. Wirklich? Wenn du einen deutschen Gast in einem deutschen Hotel mit Englisch ansprichst, dann ist er erstmal
nicht hier, glücklich. Hier sind sie gewohnt. Die könnten nicht leben ohne diese internationale Lausanne Hotelfachschule. Die Hälfte sind aus dem Ausland, aus Asien.
Und
wir dürfen die Praktikanten in Deutschland im zweiten Semester nicht engagieren, weil das Pflichtpraktikum für die Deutschen erst im vierten Semester zulässig ist, ist immer in der Schweiz im zweiten Semester. Was denkst du, was ich kämpfe mit der IHK, der HOSA, der DEHOGA, mit der Bundesregierung, um das zu ändern? Wir sind kurz davor. Und der Scholz hat sich nicht getraut, in dem Gesetz diese Deutscherfordernis, ich habe gesagt, verlangt Deutsch wie in der Schweiz, nach 3 Jahren, 2 Jahren, du machst einen Test, wenn du 4 Jahre, dann musst du A2 können. Aber nicht am ersten Tag, wegen der AfD hat er sich das nicht getraut zu machen. Dabei wäre die AfD gar nicht dagegen. Die ist nicht gegen legale Einwanderung. Die ist gegen unkontrollierte, die Zuwanderung natürlich.
Das bringt mich nochmal zu einem ganz, ganz essentiellen Thema. Die AfD und die Einwanderungspolitik. Scheust du dich oder suchst du die Diskussion mit den AfDlern?
Nee, wir scheuen uns gar nicht. Wir suchen die Diskussion. Aber die Leute, du kannst mit denen aber schlecht diskutieren, weil es geht nicht um rationelle Argumente. Es geht um Gefühl. Es geht um Ressentiment. Einfach dagegen sein. Wie bei Trump. Ja, und das Problem ist, wenn die Konservativen denken, sie könnten mit den Radikalen, die können sie zähmen. Das hat bei Hitler nicht funktioniert, das hat bei Trump nicht funktioniert, das hat in Ungarn, in Polen und in Thüringen nicht funktioniert. Selbst die AfD selber hatte ja am Anfang liberale Gründer. Die waren ja nur gegen Euro und solche Sachen. Ja? Der Höcke, die Radikalen fressen dich auf.
Ich höre gerade deinen Bruder im Geiste. Kennst du Sir Richard Branson?
Ja, ja. Ich war gerade in seinem Hotel in Mallorca.
Ich auch, dann haben wir uns verpasst. Ja. Ich habe ihn getroffen dort und hatte ein sehr spannendes Gespräch mit ihm, das ähnlich verlief wie mit dir heute.
Ah ja, ist interessant.
Also ihr beide müsst euch unbedingt treffen.
Ja, das ist ein irrer Typ.
Ja, ja, ja. Ja. Hat ähnliche Herangehensweisen und genau wie du, ist er sehr politisch, sehr engagiert.
Ja, weil das ist ja die Grundlage für unser ganzes Tun, was wir machen, ja. Und gerade in der Hotellerie, wo wir so auf Internationalität angewiesen sind, wo wir auf Weltoffenheit angewiesen sind, da müssen wir uns politisch positionieren. Und da können wir nicht nur über Mehrwertsteuer klagen und so weiter und so fort. Wir müssen uns um diese Grundlagen, ohne dass wir diese Fachkräfte kriegen und die Ausbildungskräfte kriegen, ohne dass wir auch internationaler werden. Du siehst in der Schweiz, dadurch sind der Wettbewerb ist viel intensiver. Ich habe es in Cornell erlebt, ich war der einzige Deutsche, es ist eine jüdische Uni, ja. Und ich war 1977 da, war gerade Holocaust-Film. Ich war der Nazi, ja. Und alle anderen waren die Juden, ja. Aber ich kannte mich besser mit dem Judentum aus als die Juden dort und ich musste mich da durchsetzen. Du musst dich ganz anders anstrengen. Du wirst viel besser in diesem Wettbewerb. In München, wo ich nur mit Deutschen war, das ist nicht das Gleiche gewesen. Und deswegen ist es schafft Kreativität. Wettbewerb belebt das Geschäft, auch in den Hotels. Ich sehe es bei uns, diese Filipinos und Inder und die Thais, die wir jetzt haben. Die Atmosphäre in der Küche ist eine völlig andere. Und wir haben jetzt ein Restaurant, du kennst es noch nicht, oder du weißt, wenn du das nächste Mal kommst, wirst du sehen, wir haben da jetzt 3 Küchen in einem.
Ich war schon dort.
Ich habe gerade für ein irres Geld, habe ich jetzt gerade die gesamte Großküche, also ich darf dir gar nicht sagen, wie viel ich da ausgegeben habe, ein UFO, ja? Jetzt sind die, und die sind alle selig und die ändern die ganze Atmosphäre. Der Umgangston ist freundlich, weil die sind in Asien, du kennst das. Diese Freundlichkeit, das ist unglaublich. Und das hat einen so tollen Effekt und deswegen werde ich gerne noch mehr davon. Und wir können mit jedem Hotel der Welt mithalten in Europa und in Deutschland, wenn wir einfach internationaler werden.
Dietmar, zum Ende meines Interviews habe ich immer ein paar Rapid Questions vorbereitet, die werde ich dir jetzt nicht stellen. Es würde das Gespräch zu sehr trivialisieren. Das ist aber ein Wunsch an dich. Wir haben auch sehr viele junge Zuschauer, wir haben sehr viele junge Hoteliers, die auch durch Menschen wie dich orientiert werden. Wir haben aber viel zu wenig junge Hoteliers, wie du weißt. Wir suchen ja ständig überall Fach- und Führungskräfte.
Genau.
Was ist dein Appell? Warum sollen wir heute weiter Hotelier werden oder bleiben?
Ich glaube, Gastfreundschaft ist die Grundlage unserer Zivilisation. Das ist alles, ja. Daher kommt alles. Und deswegen, alle, die sich dort engagieren, engagieren sich für unsere Gesellschaft, für die Freiheit, für die Weltoffenheit. Sie lernen die Welt kennen, aber sie engagieren sich auch dafür. Es ist, ohne die Gastfreundschaft ist alles nichts. Da kannst du die ganze Welt vergessen, ja. Und das haben wir vergessen. Wir wissen gar nicht, warum wir drin sind. Die Leute sagen, ach, Hotellerie oder was ich. Nein, das ist die Grundlage unserer westlichen Zivilisation. Und deswegen, glaube ich, ist es es ist das Sinnvollste, was man machen kann. Und du siehst ja viele Leute, die eine Ausbildung machen. Die ganze Welt steht ihnen offen. Wenn du in der Hotellerie gearbeitet hast, kannst du jeden Job der Welt machen.
Das ist so.
Es ist eine Schule fürs Leben. Du lernst die Welt kennen, du lernst die Menschen kennen, du lernst kennen, wie man mit Menschen umgeht. Nirgendwo lernst du das so gut wie in der Hotellerie.
Vielen lieben Dank für deine Zeit. Es ist immer sehr inspirierend, mit dir zu sitzen.